Was passiert, wenn du mit 18 Flugzeugen auf eine epische Reise durch die Türkei startest und dann feststellst, dass nichts sicher ist? Bürokratische Hürden, spontane Routenänderungen, vergessene Piloten auf einsamen Inseln und eine VIP-Landung am legendären Atatürk-Flughafen. All das und mehr hat Sara Ertem alias Pilot Barbossa mit seiner Fly-to-Troy-Expedition erlebt. In dieser Episode erzählt er uns, wie er die erste große Gruppenflugreise in die Türkei organisiert hat, welche Herausforderungen ihn an die Grenzen gebracht haben und warum er jetzt mit FlightQuest die nächste Stufe zündet. Wenn du Lust auf Abenteuerfliegerei und spannende Geschichten hast, dann bleib dran, es wird spektakulär.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Und damit moin, herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge. Lieber Zara, grüß dich, moin.
Hallo, servus aus Bayern. Johann und Fritz, wie geht's euch?
Uns geht's super, hervorragend.
In Stade
sitzt Johann, moin, mein Lieber.
Moin, ihr beiden. Schöne Grüße in die Heide und nach Bayern.
Richtig. Im Teaser habe ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Zara Ertem, Fly to Troy. Er ist 50 Jahre alt, er reist in die Türkei mit vielen Flugzeugen hinten dran. Er ist vom Beruf Grafikdesigner. An Lizenzen hat er eigentlich so alles, was man haben kann. Also angefangen UL, SPL hat er. Er hat TMG. Jetzt macht er noch die PPLA. Und wie er jetzt dazu kam, dass er jetzt in die Türkei fliegen wollte, das wird jetzt der Johann aus ihm rauskitzeln. Lieber Johann, as usual, you have control.
I have control. Ja, Zava, man kennt dich ja ehrlich gesagt ein bisschen besser als Pilot Barbossa, wenn man so Instagram verfolgt hat oder Fly to Troy, den Kanal. Der ist letztes Jahr, also ich weiß nicht, der muss jedem Pilot letztes Jahr irgendwie über den Weg gelaufen sein und spätestens nach eurer Reise konnte man es dann ja auch, ich glaube im Fliegermagazin war es, ne, da konnte man nachlesen, wie es war. Wie bist du denn generell zur Fliegerei gekommen erstmal?
Also grundsätzlich war das immer mein Kindheitstraum, Berufspilot zu sein. Da war ich 9 Jahre alt, mit meinen Eltern auf eine Weltreise. 6 Monate lang sind wir dann rund um den Globus herumgereist und damals durfte man noch in den Cockpit rein. Als Kind natürlich große Augen, funkelnde Augen, so viele Tasten und alles leuchtet und war begeistert. Und aber das Schicksal wollte was anderes mit mir und hat mich dann zu einem Unternehmer gemacht mit 18. Und seitdem bin ich auch Unternehmer geblieben. Ich habe Grafikdesign gelernt, viel auch seitdem auch mit Grafik. Alles, was ich tue, hat auch damit was zu tun. Und dann, als ich habe 3 Kinder, 2 meiner Söhne, gerade als der Älteste dann 14 wurde, habe ich gesagt, jetzt gehen wir Segelfliegen. Ich konnte es nicht, aber ich will es dir ermöglichen. Und dann der erste Sohn, dann kam der zweite Sohn, der wurde 14, komm, du auch Segelfliegen. Und irgendwann mal kamen die Söhne an mich und haben dann gesagt, Mensch, Papa, du musst jetzt auch fliegen. Sag ich, nee, das ist bei mir schon vorbei. Die Zellen sind tot, ja, die leben nicht mehr. Die kann ich nicht mehr reaktivieren. Und aber irgendwann einmal habe ich mich dazu gerungen, habe gesagt, okay, ich werde es versuchen. Und dann habe ich mein SPL geschafft. Und anschließend nach dem SPL am nächsten Tag, nachdem ich meinen Schein hatte, sofort hin, ich will mein TMG. Und als ich mein TMG hatte, und es war Corona-Jahr, ich bin über 120 Stunden geflogen mit TMG. Wie ein Verrückter.
Wow.
Gelandet, gestartet, rundherum alles Mögliche sich zugetraut. Salzburg Flughafen, Innsbruck Flughafen als Neuling. weil es war auch ruhig, es war perfekt. Also für mich, da landet praktisch keiner und die waren dankbar, dass irgendjemand landet. Und ich konnte mich da ein bisschen einfühlen. Und nachdem ich dann UL kennengelernt habe, habe ich gesagt, hey, UL ist super schnell, das möchte ich haben. Weil ich will irgendwann mal lange Strecken machen. Und so bin ich halt dazugekommen.
Wow, und jetzt machst du noch die PPLA hinten dran, damit du im Ausland dann richtig unterwegs sein kannst. Oder wie kam es dazu?
PPLA mache ich deshalb, weil ich festgestellt habe, Afgas ist ein Problem. Jet A1 hat man es leichter, erstens. Und zweitens, auch vom Nutzlast her, vom Ento her, habe ich ein bisschen mehr Luft nach oben, weil auch mit dem UL ist man da schnell im grauen Bereich und dann muss man weniger tanken und gucken, dass man dann weniger Gepäck hat. Nur noch eine Unterwäsche mit dabei nehmen, vor Ort dann kaufen, wegschmeißen, neuen kaufen oder so. Jedes Gewicht sparen und mit dem PPLA hat man doch ein bisschen mehr Möglichkeiten am Flugzeugmuster und ein bisschen mehr Luft nach oben und auch Passagiere. Ich möchte auch nicht nur meine Frau immer mitnehmen, sondern auch meine Kinder mitnehmen und dann gemeinsam auch mal einen Ausflug machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, wenn ich schon so weit gekommen bin, dann mache ich noch den nächsten Schritt. Und wenn ich dann, vorgestern habe ich mein PPLA Theorie bestanden und jetzt habe ich wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen meine praktische Prüfung. Ja, und dann mache ich dann sofort mit AFA weiter.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Wow, also das geht bei dir noch ganz klar in Richtung CPL, so
Ja,
wie sich das
genau.
hier anhört.
Irgendwann auf
ATPL, ne?
Genau. Mein Traumflugzeug ist dieser Kodiak, den ich auf der Aeromesse mal gesehen hatte. Ein Wahnsinnsflieger, Offroad-Flieger in der Luft. Du kannst wirklich wie auf A fliegen. Und mein Traum ist mal so eine Weltreise zu machen, so mit verrückten 10 Leuten im Kodiak. Und da sind wir 6 Monate lang in diesem Flieger drinnen und landen dort, wo wir wollen, picknicken, zelten und fliegen weiter. Wir teilen uns die Kosten und lernen die Welt kennen. Geil, oder?
Ja, das ist ein cooles Flugzeug. Da waren wir letztes Jahr auch auf der Aero drin. Schönen Gruß an Roland, der damit durch die Gegend fliegt. Tolles Teil. Sag mal, bevor du in die Türkei geflogen bist, jetzt sitzt du da unten in Bayern. Das heißt, du hast Österreich um die Ecke. Das hast ja schon gesagt, dass du da warst. Warst du auch noch in anderen Ländern, bevor du dich auf die große Reise gewagt hast?
Italien. Und zwar, Italien ist ja unglaublich kompliziert, wenn man sich die Karte anguckt, wie viele CTRs ineinander greifen, übereinander greifen und man kommt da gar nicht mal klar. Und ich bin ja eigentlich hauptsächlich in Deutschland und in Österreich geflogen, aber noch nicht mich getraut, alleine irgendwo jetzt Italien oder sonst irgendwelche Länder, Kroatien zu fliegen. Und dann bekam ich dieses Angebot: Mensch, wir fliegen als Gruppe nach Italien. Hey, das ist geil. Das heißt, jemand, der Erfahrung hat, der kann mir Informationen geben und begleitet mich. Das hat mir sehr gut gefallen und dann sind wir eine Woche lang fast, also 5 Tage war das, glaube ich, Norditalien bis zur Insel Elba und dann Rom und von Rom rüber auf der anderen Seite Rimini, Venedig und wieder zurück. Traumhaft. Und das hat mir echt viel geholfen. Dass ich bei jedem Stopp hatten wir dann kurzes Briefing, was erwartet uns jetzt und auch die wichtigen Hinweise wie Padova wirst du hier nicht erreichen. Da steht zwar, du musst Padova callen, aber du wirst sie nicht erreichen. Also ganz entspannt weiterfliegen, kein Stress. Und wenn du aber diese Bergkette hier um die Ecke fliegst, dann kannst du Padova meistens erreichen, ne? Und diese Sachen, diese Informationen, das nimmt dir schon viel Stress weg und bist vorbereitet. Und das fand ich so, so gut, dass ich nach dieser Tour sofort einen Alleinflug nach Venedig wagte und das hat auch gut geklappt.
Sehr gut. Fritz, dann wissen wir ja jetzt, wen wir fragen können, wenn wir jetzt für unsere Italienreise planen.
Ja, absolut. Wir gehen gleich zum Zava rüber.
Bin gerne dabei, kann euch da briefen. Ich habe im Verein habe ich Vereinsausflug letztes Jahr gemacht und wir haben über 200 Piloten. Wir sind ein Verein aus dem Jahr 1967 und wir haben 7 Flugzeuge, unter anderem eine DA-42. Aber wenige sind nach Italien geflogen. Und ich sage, hey, ich briefe euch und dann fliegen wir einfach los. Und wir waren, glaube ich, 9 Flugzeuge. Und dann sind wir nach Italien für einen Tagesausflug hin, was gegessen, ein bisschen geschwommen und dann wieder zurück. Ne?
Also, ja, davon kann so ein Fischkopf hier oben nur träumen, einen Tagesausflug nach Italien.
Wenn du ein schnelles Flugzeug hast, geht das.
Ja, ja, der muss, ja, heutzutage sind die ULs echt schnell, muss man schon sagen. Aber das sind eben, glaube ich, die ungeplant, sage ich mal, diese Erfahrungen mit Italien begleitet, hat mir ein viel Angst genommen, viel Stress genommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe gesagt, okay, dieses Wissen will ich weitergeben an andere jungen Piloten, die auch eigentlich andere Länder bereisen wollen. Aber es ist immer halt besser, wenn irgendjemand ein bisschen eine Information gibt und vielleicht sogar begleitet. Und so ist die Idee auch ein bisschen mit Fly to Troy geboren.
Wobei, da wart ihr ja jetzt die Pioniere. Also so von großen Gruppenreisen nach in der Türkei habe ich bisher noch nicht gehört.
Richtig. Wie
bist du auf die Idee gekommen?
Also das ist 2000, also bevor ich meinen Schein hatte, war ich mal in Ephesus, eine antike Stadt, 5000 Jahre alt. Und gleich neben diesem Amphitheater haben sie eine Piste gebaut. Die Flugzeuge landen und starten in diesen 5000 Jahre alten Stadt, auf dem Grund. Das fand ich so faszinierend. Damals hatte ich noch keinen Schein. Also meine Söhne waren eben Segelfliegen und ich habe mir das angeguckt, aber ich durfte Flugplatz nicht betreten. Es ist nicht so wie bei uns. Und ich hatte mir gedacht, eines Tages werde ich irgendwann einmal einen Schein haben und mit dem Flugzeug hier landen. Und so ist es dann geblieben. Das ist jetzt 15, 20 Jahre her. Und nachdem ich diese Italien-Geschichte hatte, habe ich dann angefangen, mich mit der Türkei mich zu beschäftigen. Habe dann auch festgestellt, dass es nicht so leicht ist, wie ich mir das gedacht hatte, weil es unglaublich, das ist sowas wie allgemeine Luftfahrt in den Kinderschuhen, wie in den Anfang des 20. Jahrhunderts fast schon. Sehr merkwürdige Konstellationen. Und ich habe 2 Jahre lang gebraucht, um Flight to Troy vorzubereiten.
Wow, 2 Jahre, krass.
2 Jahre Vorarbeit. Und wenn ich 2 Jahre sage, dann ist wirklich täglich 2 bis 3 Stunden intensiv damit zu beschäftigen. 7 Tage die Woche.
Was waren da so die größten Herausforderungen?
Null Informationen rauszuziehen. Das heißt, es gibt keine Person oder keine Stelle, keine Behörde, wo ich hingehe und sage, so, was braucht ihr von mir, damit ich in den türkischen Luftraum fliegen kann? Du bekommst einen Bruchteil der Informationen. Jeder hat einen Teil der Informationen. Das heißt, ich muss viele, viele Personen ansprechen und dann die Informationen sammeln in einem Becken und dann die aus diesem Ganzen ein Bild, dass es sich ein Bild ergibt, damit ich weiß, wohin geht die Reise eigentlich hin? Ist es überhaupt möglich? Weil es eben, wie du schon gesagt hast, Johann, keiner bis jetzt das gewagt hat, hat niemand 100% Informationen. Also die türkischen Piloten haben auch keine Informationen. Es gibt übrigens in der gesamten Türkei, haltet euch fest, 20 Piloten, die ein Flugzeug besitzen.
Okay, ein Fluggerät. Das Land ist ja nicht so klein.
Genau. Und ja, General Aviation existiert praktisch dort überhaupt gar nicht. Und es gibt nicht mal Regulierungen. Also am Flughafen, wenn du als General Aviation landest oder landen möchtest, gibt es keine Prozedur für den Bodenpersonal, was sie mit dir machen. Das heißt, die kommen dann automatisch mit Toilettenentsorgung und Stromanschluss. Und dann sage ich, warum keine Toilette? Ich habe hier keinen in meinen WT9. Da passen gerade mal 2 Personen rein.
Aber kommt das schon ein bisschen geil? Das ist Airliner-Feeling, oder? Mal ganz ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Ne, aber die Rechnung ist auch dann Airline-Feeling. Ne? Beginnt dann bei 2500 Euro.
Ja, das ist dann die Kehrseite. Ein Tod musste sterben.
Genau, das haben schon einige vor mir schon probiert. Es gibt kursieren im Internet einige Geschichten, die aus Deutschland in die Türkei geflogen sind und kaum gelandet und die Rechnung gesehen, wieder gestartet und zurück raus aus diesem Land. Also es gibt ein paar Geschichten und deshalb, das hat sich natürlich schnell verbreitet und keiner hat es dann gewagt. Ich glaube, ein Pilot hat mir mal erzählt, die hatten Landegenehmigung für Istanbul und kurz vor dem Aufsetzen Landung gestrichen. Ja, was soll man machen? Ja, zurück nach Bulgarien.
Also, das ist krass.
Oder die geben einem Cessna 172 eine Höhe, wo du eine Druckkabine brauchst. Und der sagt, kommuniziert, wir sind ein kleines Flugzeug, wir haben keine Druckkabine. Ich kann diese Höhe nicht fliegen. Ja, und die sagen, du musst jetzt steigen. Ich kann nicht steigen. Ne, so, solche Diskussionen. Das sind alles so frühere Geschichten. Und seitdem ist sozusagen die Türkei ein Black Hole. Ja? Alle fliegen rundherum. Ne? Du kannst Griechenland herumfliegen, ne? Alles, aber Türkei ja nicht betreten. Ne? Kein Interesse mehr. Und das war's dann. Dieser Kapitel war zu. Und ich habe mich eben gewagt, diese Information zusammenzusammeln und ein Handbook sozusagen zu gestalten für mich. Was muss ich machen, um da runter zu fliegen? Und ursprünglich war es geplant, ich möchte runterfliegen und rundherum mal das Land kennenlernen und wieder zurück. Einmal im Leben. Keine Chance. Wie ich schon gesagt habe, Landunggebühren fangen bei 2.500 Euro an und dann kommt noch Handlinggebühren, ne? Und diese Handling-Agent behandelt dich ebenfalls wie ein Airline und dann kommen die ganzen Kosten nochmals da drauf. Also hat es nicht funktioniert.
Jetzt muss ich aber mal fragen, weil ich bin jetzt so, so deutsch und habe ja auch jetzt hier so meine Gesetze vor der Nase. Jetzt hast du diese Idee, diese nicht typische Flugroute oder Flugtour durchzuführen. Die müssen doch sowas wie ein RP, also die haben doch ein Regierungspräsidium, die müssen doch sowas wie ein Luftfahrtamt haben. Da muss es doch auch Menschen mit unserem Fliegervirus geben, auf privater Ebene. Ne? Aber das wird ja dann anscheinend alles schon durch diese nicht vorhandene Bürokratie und die nicht vorhandenen Gesetze wird das ja quasi eigentlich im Keim erstickt, oder?
Wenn man sich das genau anschaut, natürlich gibt es Behörden, die zivile Luftfahrtbehörde, SHGM nennt sich das. Und die ganzen Flughäfen sind von DHMI geleitet. Das ist sowas wie Fraport, nur die türkische Version. Und so, die beiden haben die Macht über das Ganze. Und die ganzen EASA-Prozeduren sind reformiert und übernommen worden. Also soweit alles gut. Aber in der Umsetzung ist eine ganz andere Geschichte. Das erste Problem ist, die meisten haben gar keine Erfahrung mit allgemeiner Luftfahrt. Und ich habe mal mit einer Studentin gesprochen, die ATC studiert, also Flugsicherungsdienst oder wie auch immer, Lotsenausbildung. Und ich habe sie gefragt, ja, wie schaut es eigentlich mit General Aviation Kapitel aus? Mit keinem einzigen Satz wird das behandelt. Sie wissen nichts, wie sie damit umgehen sollen. Airline ist die Türkei super. Also was Airline betrifft, ist alles perfekt organisiert, läuft alles wie geschmiert. Diese gesamte Prozedur, die wissen ganz genau, welche Papiere muss ein Pilot, eine Airline haben und das geht sofort schnell. Aber soweit du wirklich in den nicht kommerziellen Bereich General Aviation bist, sind alle überfragt. Keiner hat eine Ahnung, jeder schiebt es den anderen und da kommst du schon mit dem Problem. Ja? Wir haben zwar, Englisch ist die Sprache der Fliegerei, aber die lernen das auswendig, die können die ganze Phraseologie, aber wenn es dann um den Inhalt geht, ist leider Schluss. Das heißt, als nicht türkischsprachiger landest du an einem Punkt, sehr schnell an einem Punkt, wo du nicht mehr weiterkommst mit den Behörden oder sonst irgendwelchen Leuten, die dann dir die Genehmigung erteilen sollen. A, der hat nicht die Information, B, er hat nicht die Sprachkompetenz. So, ich habe jetzt die Sprachkompetenz, ich leide aber an dem Punkt, dass die keine Information haben. Wie gehe ich mit dir um? So, ich nenne euch mal ein paar Sachen, die mir entgegengeflattert gekommen sind. Das ist einmal Versicherungsschein. So, der muss teilweise auf Türkisch ausgestellt sein. Und dann steht dort Posttransport, Brieftransport, Cargo, wo mich natürlich jeder Pilot fragt, warum Posttransport habe ich nicht, Cargo-Transport habe ich auch nicht. Und dann müssen da ein paar Sachen stehen drinnen, darauf bestehen die einfach. Warum auch immer. Obwohl es in der EASA genau geregelt ist und dass es gültig ist. Das, was wir hier haben, anscheinend, ist auch in der Türkei gültig. Aber trotzdem verlangen sie es anders. Die Routen, die müssen über IFA-Punkte geflogen werden. Du darfst als ausländisch registriertes Flugzeug nicht VFA fliegen. Also nicht über die VFA-Punkte fliegen, Wegpunkte, sondern IFA-Wegpunkte. Aber zumindest erlauben sie, dass wir in niedrigen Höhen, also VFA-Höhen, fliegen dürfen. Also wir werden nicht an Mangel an Sauerstoff sterben. aber das sind so komische Regelungen. Dann, jedes Flugzeug muss davor registriert sein in deren System. Das kostet Geld und Zeit und das dauert bis zu 2 Monate, bis das durch ist. Dann, nach dieser Registrierung musst du über DHMI, sowas wie Fraport, ja, die Dependance von Fraport, ein Bittgesuch schreiben. Es gibt kein Formular. Du musst also auf türkische bürokratische Sprache ein Ersuchen, ich möchte gerne und bitte um Landung auf diesem Flughafen. So, wenn du von dort die Genehmigung hast, denkst du ja, Pustekuchen, ja, dass das alles passt, aber nein. Der Flughafendirektor möchte auch noch ein Bittgesuch haben. Ja? Und das muss mindestens ein paar Wochen davor geschehen, mindestens. Und er schickt dir dann auch dann per Mail, okay, diese registrierten Flugzeuge dürfen landen an dem Tag um diese Zeit. Gut, denkst du, jetzt ist aber alles gut, aber Pustekuchen. Dann bekommst du noch eine Nachricht, du musst 24 Stunden davor nochmal ersuchen, beim Flughafendirektor, ich habe jetzt schon die Genehmigung, aber ich möchte noch mal fragen, ob das alles in Ordnung geht, wir würden gerne landen. So, denkst du, ist doch alles gut jetzt, ne? Ja, du hast aber keinen Treibstoff.
Stimmt, der wäre nicht schlecht.
Afgas gibt es in der Türkei ganz wenige, die meisten sind im westlichen Bereich. Ich habe mittlerweile eine eigene Google Maps Karte gemacht mit den ganzen Afgas-Verfügbarkeiten und da siehst du ganz genau, im Westen habe ich dann 5-6 Afgas grün leuchtend, ja? Und alles, was ab Antalya geht, 0 Afgas. So, das ist das eine Problem, weil wir wollten ja auch nach hinten in den Osten. Und das nächste Problem ist, selbst wenn es Afgas gibt, bekommst du keins. Weil du musst davor in der Zentrale von diesem Betreiber registriert sein. Der muss dir ein Konto eröffnen. Du musst davor einbezahlen oder Garantien abgeben. Und dann kannst du tanken. So, und dann kommt der Tankwart und dann sagt, oh, die Registrierung habe ich nicht in meiner Liste, also bekommst du keinen Treibstoff. Sag ich, nein, das geht nicht. Wir brauchen es. Und so halt, aber diese Information, wisst ihr, habe ich nicht von irgendwo bekommen, sondern die musste ich praktisch aus der Nase rausziehen von dem Piloten. Ach ja, übrigens, bevor du landest, musst du nochmal den Direktor anfragen. Ach ja, übrigens, die ganzen Software, Flugplansoftware funktioniert nicht in der Türkei. Bis in die Türkei, ja, aber ab der Türkei, du stehst am Rollhalt, hast deinen Flugplan eingereicht, alles perfekt, und er sagt, ja, sie haben keinen Flugplan. Und dann stehst du am Rollhalt, in der sengenden Hitze, denkst du, aber dann fängt die Diskussion an über Funk, dann rollst du wieder zurück, ne, und dann machst du deinen Flugplan.
Herrlich, das hört sich echt total entspanntes Fliegen an.
Ja, so ist es. Und um diese Informationen grundsätzlich zusammenzusammeln, ja, teilweise musste ich das praktisch erfahren, während ich in der Luft war oder am Flughafen. Aber den Großteil eben in diesen 2 Jahren bin ich vielleicht 2 Dutzend Mal runter in die Türkei geflogen. Und wenn du dann, weil die türkische Kultur ist eher persönlich, ne? Über Videocalls funktioniert es nicht, Telefon auch nicht, WhatsApp auch nicht. Komm, lass uns mal gemeinsam einen Tee trinken, lass dich mal kennenlernen. Ja? Und dann fliegst du runter. Ja? Und das ist halt nicht immer billig. Und dann zum Teil sind da Preise nach Antalya zum Flughafen, zahlst du 300, 400 Euro in der Hochsaison und du musst da sein. Ja? Und du kannst nicht sagen, ich kann nicht jetzt fliegen, weil der Direktor dich eingeladen hat. Oder nach Ankara bin ich schon so oft in der zentralen Luftamt gewesen. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich schon dort unten war. Und jedes Mal bekomme ich einen Teil vom Puzzle präsentiert. Nie ein Ganzes. Und ich habe mal auch den obersten Fluglehrer, der alle ausbildet, also von der Universität, vor der Nase gehabt. Und ich habe gefragt, Mensch, wegen Funk hatte ich ihm was gefragt gehabt, wie mache ich denn das da eigentlich? Ne? Wie wollt ihr das gerne haben, dass wir das kommunizieren? Wir würden es gerne anpassen. Ich sagte, na, du, weißt was, überrumpel ihn einfach. Quatsche schnell, überrumpel ihn. Ja, was ist das für eine Antwort? Quatsche schnell und überrumple ihn. Dann habe ich dann von anderen Piloten Erfahrungen gesammelt und gesagt, hey, wenn du so callst, ne, und dann sagst, das und jenes, ne, mit mindestens 5 Minuten Abstand dazwischen, dann kann er dich besser einteilen. Sag ich, okay. Also deshalb diese lange Zeit an Vorbereitungen, weil ich Informationen sammeln musste, bis ich da halbwegs dieses Bild vor mir sehen konnte, war ich echt platt. Ja? Am Ende hatte ich diese Informationen und ja, dann ging es dann los.
Hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass das wird nichts mehr?
Ja, 48 Stunden davor habe ich gesagt, ich schmeiß hin. Okay. Ich schmeiß hin jetzt. Also, liebe Piloten, die das jetzt gerade hören, die daran teilgenommen haben, ich wollte euch nicht in Panik versetzen, aber jetzt war ich schon ein paar Mal so weit, wo ich gesagt habe, wisst auch mitten in der Tour, das geht echt gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber ich hab diesen Stress so weit wie möglich nicht anmerken lassen. Ich bin um 5 Uhr früh meistens aufgestanden, um Flugpläne einzureichen. Beim AIS angerufen, du, ich habe diesen Flugplan, wir wollen über die Strecke fliegen. Dann sagt er, nein, über die Strecke, dann das da nicht, weil da wird wahrscheinlich Drohnen hochsteigen, Militärübungen und so weiter. Okay, gut, dann welchen Punkt? Diesen IFA-Punkt. Sag ich, okay, dann mache ich jetzt den Routenplan und reiche dir das ein, sagt er, ja, aber ich habe meinen Dienst gleich aus, da kommt der nächste Kollege, dem musst du das alles nochmal erklären. Ne? Und dann sitze ich um 6.30 Uhr da und während alle aufgestanden sind und frühstücken, ich sitze da und mache dann Routenplan und kläre dann mit AIS die Route. Und wenn er das freigibt, dann reiche ich für 18 Flugzeuge, muss man merken, ja, 18 Flugzeuge, jeden Tag ein Flugplan. Und dieser Flugplan, das ist ein riesen Formular, den ich ausfülle für jedes Flugzeug mit seinen MTO-Geschwindigkeiten, seine Lizenzen und alle möglichen Registernummern. Also muss ich alles ausfüllen mit einem Routenplan und dann reiche ich den ein. Und dann warte ich ein paar Minuten und dann gibt es so ein grünes Licht oder rotes Licht. Und dann ist grünes Licht. Okay, jetzt kann ich den nächsten. Das heißt, der Typ im Office, im IRS, hat es gesehen, freigeschalten. Dieses Flugzeug hat einen Slot frei bekommen. Und das machst du jeden Tag. 18 Flugzeuge. Da sitze ich 3 Stunden, 4 Stunden lang dran. Ja? Und da bist du platt. Ja? Und dann, wenn ich in der Luft bin, WhatsAppen, Simsen mit dem Tankwart, bitte, ist unser Afgas da? Dann sage ich, ja, ich bin schon unterwegs. Und da ist immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ist er das tatsächlich? Kommt er wirklich? Und zum Beispiel an unsere erste Station in Çanakkale, LTBH, da ist kein Afgas. Und man hat mir versprochen, Afgas wird da sein. Und 48 Stunden davor, deshalb habe ich gesagt, eben habe ich schon, war schon so weit, dass ich Handtuch werfe, bekomme ich die Nachricht, ja, wir haben kein Afgas. Sag, ja, wir kommen dort an und können nicht mehr wegfliegen, weil wir brauchen dort Afgas. Dann habe ich jemanden gefunden, der ist 1200 Kilometer weiter entfernt an der Nordküste, nordöstlichen Küste der Türkei. Er sagt, du Safer, okay, ich bin selber Pilot und kann dich nachfühlen und deshalb, er ist selber Afgas-Dealer, einer von den 3 in der Türkei, er kommt mit dem Laster und er fährt ihn selber, weil er will mich kennenlernen und die anderen Piloten auch kennenlernen. Er ist um Mitternacht losgefahren mit einem riesen Tanker, 1200 Kilometer bis nach Çanakkale, von Tokat bis nach Çanakkale. Und so hatten wir dann unseren Afgas.
Wow.
Also Stress pur. Und da jetzt kannst du nachvollziehen, dass ich von der gesamten Reise wenig wirklich genießen konnte. Also mein Sohn war dabei, ne? Der ist, Gott sei Dank war er dabei. Er hat dann You Have Control und ich saß dann, ich habe ein Bild, muss ich auch mal schicken, wo ich mit meinem Laptop da sitze und dann die nächsten Flugpläne schon vorbereite.
Aber weißt du was jetzt, wenn das mit dem Grafikdesign nicht funktioniert, kannst du jetzt professioneller Dispatcher bei der Lufthansa werden.
Ja. Genau, bei AES dann.
Genau. Also ich kann es, wie gesagt, blind ausfüllen.
Sag mal, jetzt aber nochmal schnell eine Frage. Wenn du diese Flugpläne für 18 Flugzeuge mit einer Calculated Takeoff Time planen musst, dann musst du ja so weit in die Zukunft reinplanen, weil du musst ja diese Übertragungszeit mit einrechnen, dass du die Freigabe vom Lotsen bekommst.
Richtig.
Und wenn du morgens ab 5.30 Uhr dann dran sitzt, dann ist ja frühester Takeoff, sage ich jetzt mal, 13 Uhr UTC.
Ja, wir sind da schon ein bisschen sportlicher. Und das Ding, das nächste Komplizierte ist ja, in meiner Tour hatten wir Flugzeuge von C-42 mit gerade mal 80 Knots bis PC-12. Ja, alles dabei. Okay. So, jetzt musst du damit klarkommen. Wem schickst du wann los? Ja. Wem machst du jetzt den Slots? Ja, das habe ich alles ausgerechnet. Ich, Greenhorn, ja, der noch nie sowas gemacht hat und der seit erst ein paar Jahren hier fliegt, seinen Schein hat und ich habe, glaube ich, zu der Zeit gerade mal 200 Stunden gehabt. Mit 200 Flugstunden, die ich hatte als Pick, saß ich dann da, habe dann diese Range von C42 über PC12 alles kalkuliert, die Höhen kalkuliert, die Slots, wann muss er starten und so weiter. Ich habe es immer so gemacht, dass die langsamsten zuerst gestartet sind und die schnellsten als letztes. Und die schnellsten durften dann immer länger frühstücken, länger schlafen. Und wir aber ganz, ganz in der Früh um 8 Uhr schon bereits am Flieger, ne, und alles einpacken, schon mal losfliegen. Aber bevor wir landen, waren die schon längst da. Ne? Die sind 2 Stunden, 3 Stunden später gestartet und dann waren die schon dort am Flughafen, haben auf uns gewartet.
Ach, die C42 hättet ihr auch in die PC12 hinten reingekriegt.
Ja, genau. Könnte man ein bisschen reinklappen, könnte funktionieren. Ja, also das war. Und dann habe ich noch 2 Familien dabei. Das ist auch nochmal nicht zu unterschätzen. 2 Familien mit Kindern. 5 Kleinkinder dabei. Weil die Kleinkinder sind natürlich, wollen schnell irgendwie, sind dann gelangweilt im Flieger nach 1-2 Stunden. Das heißt, du musst auch das kalkulieren, ne? Und dann hat ein Flughafen einfach verweigert, Kappadokien, nö, landet hier nicht, wir haben hier keinen Platz mehr. Sag ich, ja, aber wir haben schon ein Hotel gebucht, wir wollen nach Kappadokien. Sagte, nein, das geht nicht, sowas machen wir. Ich musste dann, wir waren beim Essen, das Essen abbrechen, raus und im Hotelzimmer mit EAS reden, Alternativflughäfen und so weiter finden. Dann habe ich einen Alternativflugplatz gefunden. Allerdings ist er 7 Stunden weit entfernt mit dem Bus. Also brauchen wir einen Bus. Aber es gibt an dem Flugplatz oder in der Gegend nirgendwo einen Bus für uns. Also musste diesen Bus aus Ankara bestellen, ja, der dann 10 Stunden dort rübergefahren ist. Wir sind dann rübergeflogen, sodass wir dann mit dem Bus, aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, die Kinder, weißt du, 7, 8 Stunden im Bus, das wird nicht glücklich sein, das wird nicht klappen. Also habe ich den Direktor nochmal angefragt, habe gesagt, ich flehe Sie an, zumindest für die 2 Flieger mit den Familien, mit den Kleinkindern, dürften Sie landen. Und nach 2 Stunden kam dann auch die Antwort schriftlich, ist erlaubt, die 2 registrierten Flugzeuge dürfen landen, in Apron XY, was er da geschrieben hat. Eine Erleichterung für uns alle. Da sind die Familien sicher dort gelandet, aber das nächste Problem, also ich möchte euch ein bisschen verdeutlichen, welche Organisation dahinter steckt. An jedem Flughafen habe ich ja Abholdienst. Das heißt, da kommt ein Bus, der holt uns ab, bringt uns zum Hotel und so weiter. Jetzt sind wir aber zerrissen. Der Abholdienst kommt erst, wenn wir mit dem, wir kommen ja gar nicht mehr an. Wir kommen ja mit dem Bus. Aber die kommen ja an. Also musst du komplett umdisponieren. Kleinerer Bus, die müssen abgeholt werden. Hotel, okay, ich muss jetzt anders das Ganze buchen. Wir brauchen mehr Hotels, wir bleiben jetzt länger, weil dazwischen ein anderer Flughafen noch abgesagt hat. In Trabzon. Und weil das abgesagt hat, aber wir haben diese 2 Tage, müssen wir in Kappadokien oder wollen wir in Kappadokien die 2 Tage dazu rechnen. Aber Hotels sind alle ausgebucht, weil es ein Festival gibt. Aber da habe ich guten Kontakt noch gehabt, der ist jedes Hotel persönlich, hat er sie besucht und das so, dass in Fußnähe alle Hotels sind und der hat uns dann alle dort verteilt. Also im Hintergrund so viel zu organisieren, nicht nur in der Luft mit dem Flughafen, sondern auch nach dem Flughafen verlassen, Transporter, rechtzeitig da sein, Hotels, das Essen, wohin gehen wir, weil Restaurant, wir sind 42 Personen. Du kannst nicht einfach sagen, wir gehen jetzt in diesem Restaurant, wir sind 42 Personen, die Küche reicht nicht aus, der Platz reicht nicht aus, also muss der Koch das Restaurant, bevor wir ankommen, schon wissen, dass wir ankommen.
Das kenne ich von unseren Hörerreisen nur zu gut.
Ja, also während ich das erzähle, erlebe ich das nochmal vor geistigem Auge und denke mir, oh mein Gott, das ist, oh, jetzt tue ich mir das nochmal an.
Ich wollte gerade fragen, also wie kommt man nach der Erfahrung auf die Idee, oh ja, das machen wir gleich nochmal.
Genau. Ja, weil, also ich bin ja, wie ich schon anfangs gesagt hatte, ein Unternehmer. Ich bin lösungsorientiert und ich mag Herausforderungen. Aber ich muss auch offen gestehen, die Tour hat mich an die Grenzen gebracht. Ja, ich werfe nicht einfach so oder allein mit den rhetorischen Gedanken das Handtuch, werfe ich nicht einfach so. Sondern da muss schon was passieren. Und die haben mich wirklich echt an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht und noch weiter. Aber ich habe nicht aufgegeben. Also 48 Stunden davor war ich tatsächlich so weit, aber ich habe nicht aufgegeben. Jetzt, 2025, wir sind gekommen im Juni, am 2. Juni waren wir wieder zurück. Und ich habe sofort, also nicht so ganz sofort, aber so 3, 4 Wochen, nachdem ich mich wieder erholt hatte, mich hingesetzt und gesagt, ich habe so viele Anfragen und die Leute waren alle so begeistert und ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Ja, ich muss es noch fliegen. Also irgendwie, Safer, du musst jetzt dich zusammenreißen und haben mir überlegt, Mensch, jetzt weißt du eigentlich alles. Also das Wichtigste, die ganzen Informationen, du weißt, wie es nicht läuft oder worauf du achten musst. Und deshalb ist es jetzt viel, viel leichter natürlich für mich, viel entspannter. Jetzt werde ich alles mitbekommen und ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Und ja, deshalb ist es, sage ich mal, eine entspannte Tour, wo ich das Ganze mitbekommen werde.
Ja, das ist eine unglaubliche Route. Das sind unglaubliche Erzählungen. Also wenn du das jetzt erstmal so hörst, da kannst du einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Kannst du sagen, das gibt's doch gar nicht. Das so viel ja. Unbürokratie kann es doch gar nicht geben auf der Welt, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich, jedes Mal, wenn wir das Flugzeug und den Flughafen hinter uns gelassen hatten, war das Tolle unglaublich. Also das Land hat so viel Geschichte. Troja, ja. Du siehst die Stadt Troja. Du bist mittendrin in dieser Geschichte von Helena und Ilias, ja. Dann Ephesus, du landest dorthin, unglaublich, diese Ruinen, diese antike Stadt. Und auch wie wir drüber geflogen sind, ja, du siehst es von oben, also diese Blickwinkel. Antalya, fantastisch, was wir alles erlebt haben. Wir haben am Strand, das ist übrigens, hat mich gewundert, nicht erlaubt, am Strand Lagerfeuer zu machen, ja, in der gesamten Türkei. Ist es verboten. Ey, ist es Sand oder steinig, da gibt es nichts, was brennen kann. Aber trotzdem ist es verboten. Ich habe aber eine Sondergenehmigung bekommen von der Gendarmerie und wir hatten dann ein Burning Man gemacht am Strand. Ja? Mondschein, die Sterne und ein 5 Meter großer Feuerball. Und es war geil. Wir haben Karaoke gesungen, das war einfach fantastisch. Ja, das waren diese Chill-Momente, wo wir wirklich kameradschaftlich und wir hatten Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Holland, Italien. Tiziano, wenn du zuhörst, du hörst nicht zu, du verstehst kein Englisch, kein Deutsch, nichts. Wir hatten uns unterhalten auf, er kann nur Italienisch und auf spaßig so Macaroni, Spaghetti, Napoli, Ferrari, wie geht's dir? Es war geil, einfach eine geile Stimmung. Wir haben viel getanzt, viel gesungen und viel Spaß gehabt. Und dann sind wir in Şanlıurfa. Da war übrigens, wenn man die Karte vor sich hat, die türkische Karte, alles, was nach Adana ist, das heißt, das ist sozusagen ungefähr, wie viel sind es Meilen? Weiß ich jetzt nicht. Nach Antalya sind es ungefähr eine Stunde Flugzeit bis nach Adana. Ab Adana ist GPS-Ausfall. Weil bei Adana ist Incirlik, die US-Base, sowas wie Rammstein, ja, und das ist die US-Base, die arbeiten da zusammen, das ist ein Relay von Rammstein, und die haben dann aus Sicherheitsgründen komplettes Jamming. Fällt alles aus. Du hast kein Speed, keine Direction, du hast keine Höhe, gar nichts. Ja, alles fällt irgendwie aus, das System spinnt. Nur noch Kuppelnavigation. Auf jeden Fall, alles was nach Adana ist, kein einziger türkischer Pilot, das sind 20, und ich habe mit 17 davon gesprochen, keiner ist von denen jemals in diese Region geflogen. Kein türkischer Pilot nach Adana. Ich sage, ja, Istanbul, ja, Izmir, Antalya, und dazwischen Konya, Eskişehir, Ankara. Aber nee, was, du willst nach Gaziantep, Şanlıurfa, was? Nee, da waren wir noch nie. Ich weiß nicht. Aber wir würden gerne auch mal fliegen. Das heißt, es war auch eine Pionierarbeit. Wir waren zum ersten Mal dort, GPS-Ausfall, Karte rausgepackt, Koppelnavigation. Und dann sind wir dort gelandet. Traumhaft, kann ich nur sagen. Das ist Mesopotamien. Die Architektur, die Landschaft völlig anders, die Menschen absolut anders, freundlicher, netter, noch gastfreundlicher. Wir sind gelandet, der Flughafendirektor ist gekommen, hat uns auf ein Café, Getränk eingeladen, hat seinen VIP-Salon aufgemacht, ne? Hat sich gefreut, dass wir gekommen sind. Wir sind die Einzigen, die Ersten. Und war fantastisch und wir haben dort Göbekli Tepe. Göbekli Tepe ist ein antiker Ort, ein Tempel, der die Weltgeschichte neu geschrieben hat, die menschliche Weltgeschichte, weil die haben Agrarkultur viel früher entdeckt, als wie eigentlich in der Geschichte bekannt war. Und dann sind wir in Nemrut geflogen. Das ist auch nochmal ein Erlebnis. Nemrut, das ist ein Berg, wo auf dem Berg der König Nemrut sich unsterblich machen wollte und hat diese, wie die Osterinseln, riesige Figuren aufgestellt. Und ich hatte die Route so geplant, dass jeder einmal hinfliegt, zwei Runden um den Nemrutberg fliegt und dann raus, dann gibt es eine Antenne, sich darauf richtet und dann kann er direkt landen. Ne? Und dann sind wir hingeflogen um den König Nemrut, sind gelandet, Bus hat uns abgeholt, hat uns dann auf den Berg raufgefahren und dann sind wir den Rest dann zu Fuß eine Stunde raufgeklettert. Fantastisch. Und da haben wir, keine Ahnung, 10 Grad oder sowas gehabt, mit Shorts, weil sie so erfroren, während wir 30, 35 Grad in Antalya hatten. Also diese, das Land ist so facettenreich, geschichtsträchtig und das, was wir gesehen haben aus der Luftperspektive, einfach unglaublich. Also das hat ein bisschen mich, sag ich mal, alles, was am Boden war, nach dem Flieger verlassen, da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Das war schon zumindest mal eine Entschädigung.
Wahnsinn. Es gab einen Vorfall in der Türkei, da war eine Maschine irgendwie verspätet. Das hätte jetzt fast SAR ausgelöst. Richtig. Kannst du dazu was erzählen? Darfst du dazu was erzählen?
Genau, und zwar unser C-42. Wir sind in Ephesus gestartet mit Ziel Antalya. Und Antalya Tower hat mir gesagt, bitte an dem Meldepunkt mindestens 5 Minuten Abstand, dann reinkommen. Weil der Luftraum ist extrem busy und die können theoretisch die Flieger, die Airline bis zu 1500 Fuß runterbringen. Und wir fliegen bei 1000 Fuß. Das heißt, wir haben nur noch 500 Fuß Abstand. Deshalb habe ich gesagt, exakt die Höhe halten, 1000 Fuß, Meldepunkt melden, dann schleuse ich euch durch, dass ihr hinten zum Flugplatz kommt und dann soll der nächste kommen. Dementsprechend musste ich dann die Flieger so einteilen, dass wir dann genügend Abstand haben. Unser C-42-Pilot, der war verträumt, ist noch langsam geflogen, hat die Küsten genossen, hat den Strand, die Berge und er war einfach hin und weg. Sind wir alle gelandet und denke mir, ja, wir sind ja jetzt vollständig, vollzählig, bekomme ich einen Anruf vom Tower oder Flugaufsicht, die Delta, Mike, weiß ich jetzt nicht mehr mit der Kennung, ist der gelandet? Sag ich, einen Moment, ich guck mal und dann sehe ich, hey, der Tolun ist nicht da. Scheiße, wo ist der Tolun? Hat jemand den Tolun gesehen? Ja, und dann habe ich die Piloten gefragt, sag, ja, ich habe ihn mal vor einer Stunde gehört am Funk, der müsste eigentlich in der Luft sein, ja. Okay, WhatsApp geschrieben, keine Antwort. Die Nachricht ist zugestellt, aber keine Antwort. Dann habe ich die am Flugaufsicht angerufen und habe gesagt, bitte gedulden, der ist sicherlich bald da, der müsste noch in der Luft sein. Und dann hat sie gesagt, ja, aber der ist jetzt schon über eine Stunde fällig. Wir haben herumgesucht, ich habe herumtelefoniert, ja, und dann hat sie gesagt, es geht nicht mehr, wir müssen jetzt SAR auslösen, weil das kann nicht sein, dass er jetzt fast 1,5 Stunden nicht erreichbar ist. Und dann habe ich jemanden vom Radar am Telefon gehabt, der hat gesagt, vor 2 Minuten habe ich mit ihm gesprochen, er ist an dem Punkt. Und kurz bevor sie noch SAR-Alarm ausgelöst hatte, habe ich sofort die Dame angerufen, wir haben ihn, er ist an diesem Punkt, er landet in 15 Minuten. Eine Erleichterung.
Dafür hat er aber auch ein paar Landebier ausgegeben, oder?
Ja. Auf jeden Fall ist er gelandet und ich habe ihm die Geschichte erzählt und es war, und er hat dann erzählt, er hat das so genossen. Er hat von seinen großen Fenstern von C-42, wunderschöne Fliege übrigens, bin auch lange geflogen damit. Wenn du ein bisschen Gegenwind hast, dann fliegst du halt mit Ground Speed 30. Und der hat es genossen. Die Küsten ist ja nicht gerade, sondern wirklich dann rein und wirklich Küste für Küste an den ganzen Sehenswürdigkeiten entlang geflogen und alles Runden gedreht, 360s gedreht und dann weiter geflogen. Der hat's genossen. Sag ich, schön, aber ein bisschen, Kommunikation war halt schwierig. Aber in der Gegend ist auch Funkkommunikation sehr, sehr schwierig, weil du fliegst ja auch bei 1500 Fuß und da sind hohe Taurusgebirgen, die bis zu 3.000, 4.000 Meter hoch werden können und da hast du gar keine Verbindung. Und dadurch, dass General Aviation dort praktisch nicht existiert, haben die auch keine Antennen oder Relays aufgebaut, um die Kommunikation zu halten. Und die Airlines fliegen ja eben darüber. Auf jeden Fall keine Kommunikation und Radar hat ihn auch nicht gesehen, bis dann an diesem bestimmten Punkt er dann am Radar gesichtet wurde. Und dann wurde er kontaktiert.
Was war fliegerisch so der interessanteste Flughafen? War das Atatürk oder irgendwer anderes?
Atatürk natürlich. Das war ein Erlebnis. Atatürk bekommst du keine Erlaubnis. Also Atatürk Flughafen ist mittlerweile sehr aufgelöst. Der legendäre Flughafen, der ist ja mitten in der Stadt. Den hat man ja rübergetragen in den Norden. Und der jetzige Atatürk Flughafen, eine Piste haben sie zerstört, eine ganze Piste ist noch da und da landen nur Diplomaten, Regierungsbeamte. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Cargo-Flugzeuge, die Ausnahmegenehmigung haben, die dort landen dürfen und ansonsten von ein paar reichen Geschäftsleuten ihr Jets. So, mehr ist da nicht. So, mehr darf da auch nicht mehr landen. Und ich hatte dann, ich glaube, gefühlte dutzendmal Bittgesuche geschickt, dass wir landen, ob wir landen dürften. Und wir waren zu dieser Zeit unterwegs von Kappadokien mit dem Bus zurück zum Flugplatz, zu unseren Fliegern. Und der nächste Halt ist dann Istanbul. Ich habe natürlich ein Backup, 2 Flugplätze Backup. Das heißt, bei beiden haben wir schon grünes Licht, bei beiden dürfen wir landen. Aber das ist eine Stunde entfernt jeweils. Eine Richtung Westen, eine Richtung Osten. Aber Atatürk wäre natürlich legendär, dort zu landen und dann mitten in der Stadt. Und wir waren im Bus, kann mich noch genau erinnern. Ich sitze am Laptop und schicke mein Bittgesuch und rufe an, nochmal Bittgesuch und noch Kontakte, Netzwerke und so weiter eingeschaltet. Und dann bekomme ich eine Mail. Landung erlaubt, Apron Tango ist für euch reserviert. Bin aufgestanden und habe das Mikrofon vom Busfahrer genommen, habe dann dem Team gesagt, Leute, wir haben gerade jetzt Genehmigung bekommen, Atatürk dürfen wir landen. Und alle ausgeflippt, weil das ist eine Premiere. Ja, dort zu landen ist ein geiles Teil. Du hast eine Megapiste und man muss sich vorstellen, Milliarden an Passagieren abgewickelt, Millionen, aber Millionen an Flugzeugen dort sind gelandet und gestartet. Das ist ein Mega Flughafen.
Ja, ich mit und wie fliegst Lichtern du da an?
Da gibt es eine Insel mit dem Meldepunkt Asker und den fliegst du an und dort gibt er dir den Richtung. Entweder packt er dich irgendwo auf dem Meer, offene Meer und dann sagt er, okay, warte dort kurz, ne, dass er dir einen freien Slot gibt, weil rechts von uns ist der internationale Flughafen von der anderen Seite, asiatischen Seite von Istanbul und der ist unglaublich busy. Da landen auch minutenweise Flugzeuge, starten und landen. Dann gibt es nochmal einen Flughafen ein bisschen nördlich und dann eben den großen Flughafen ganz im Norden. Das heißt, der Luftraum ist sowas von overused, dass du dort exakt an diesem Insel mit dem Meldepunkt Asker ankommst und dann sagt er dir, geht oder geht nicht. Und wir hatten die Chance, soweit ich weiß, kein einziger musste irgendwie geparkt werden oder in 360s raus oder in Warteschleife, sondern wir wurden dann eins nach dem anderen reingeschickt. Und Apron T war so riesig, da kannst du ganz Flughafen München reinpacken. Und der war nur für uns reserviert.
Cool.
Das war schon, also, und danach eingestiegen, ne? Und wir waren 10 Minuten später dann in der Stadt.
Ja, das ist bei dem alten Flughafen, Anführungszeichen, alten Flughafen Atatürk, war das so angenehm. Unser Crew-Hotel war, glaube ich, 12 Minuten vom Terminal entfernt. Also ich konnte den Fliegern beim Landen zugucken, wenn ich günstiges Hotelzimmer hatte.
Ja.
Das war richtig schön. Zafer, frage ich, jetzt hast du Fly to Troy, diese erste Reise durchgeführt, hast aber jetzt Flight Quest gegründet. Was ist denn diese Idee hinter dem Unternehmen Flight Quest jetzt?
Und zwar, die Geschichte ist, ich habe bemerkt, dass Piloten Reisen suchen. Aber wie auch ich, wie alle anderen auch, wenn wir jetzt einmal Italien waren, Griechenland waren, Türkei waren, ja, ich möchte auch andere Länder kennenlernen und am besten auch begleitet. Und das macht auch mehr Spaß, wenn man dann mit anderen Kameraden, ein paar Fliegern, ne? Nur habe ich nichts gefunden. Und dann kamen die auf mich zu. Der eine organisiert Ägypten, der andere, der Dr. Yasser, der andere organisiert mit Travel Airs Europa-Touren, so kurzfristige 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage Trips und so weiter. Sag ich, hey, ich hätte eine Idee, ja, lass uns doch unter einem neutralen Namen, weil ich möchte mich nicht in den Vordergrund stellen, so Flight Troy organisiert und empfiehlt das und so, sondern einen neutralen Namen finden. Und dann packen wir alle, die irgendwie Erfahrung haben, organisieren, begleiten, deren Erfahrungen rein, sodass dann die Piloten eine Anlaufstelle haben und er sagt dann, okay, ich möchte nach Griechenland, aber ich traue mich nicht alleine und außerdem macht es viel mehr Spaß mit Kameraden, Freunden. So, ja, okay, da hast du jemanden, sprich Travel Airs an für Schottland, für London, für Nordkap oder Ägypten. Ja, wer traut sich Ägypten? Ich habe mit Dr. Erster gesprochen. Wir haben exakt die gleichen Herausforderungen wie in der Türkei. Vielleicht ein bisschen strenger, weil es eine offizielle Diktatur ist. und das Ganze ist militärisch geregelt. Aber der Dr. Yasser ist selber Pilot, ist ein Chirurg, aktiv, ein Arzt und leidenschaftlicher Pilot. Und er hat sich direkt mit dem Präsidenten in Verbindung gesetzt. Und der Präsident höchstpersönlich hat ihm eine Garantie gegeben, also eine Zusicherung gegeben und eine Freigabe gegeben. Und somit kann er das regelmäßig machen. Und er wollte einfach in sein Land bekannt machen und einladen die Leute. So, geil, toll, willst du nicht da mitmachen? Sagte ja. Okay, dann komm, wir packen dich mit rein, weil ich bin jetzt zum Beispiel jetzt bei Ägypten dabei, am 4. April geht's los. Finde ich super, ja. Und ich bin dankbar, dass er das organisiert, weil abgesehen davon, dass man gar nicht in den Luftraum reinkommt, ja, aber dass er das organisiert. Und dann bekommen wir auch Sondergenehmigungen, wie zum Beispiel mit 300 Fuß über die Pyramiden zu fliegen. Ist das geil? Ist das geil? Das
hört sich cool an.
Ja, also das sind schon so. Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich habe aus Kanada Leute angesprochen, aus USA, Australien, Südafrika und so weiter. Ne? Dann sagt, komm, mach mit. Ne? Das soll eine Anlaufstelle sein, ne? Und die Piloten sollen reingehen und sagen, hey, das ist eine coole Reise. Ich möchte da mitmachen. Und jeder organisiert das selber. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich kümmere mich um Fly to Troy. Da habe ich Erfahrung gesammelt. Ne? Das mache ich. Aber wenn jemand Schottland, Ägypten, Australien fliegen möchte, da hast du eine Erfahrung. Ne, da gibt es eine Organisation. Deshalb habe ich gesagt, einen neutralen Namen. Wir haben uns auf Flight Quest geeinigt und dann habe ich das Logo entwickelt, die Website umgebaut und habe gesagt, ja, ist doch gut. Ne? Also mein Ziel ist es ist nicht kommerziell. Ja? Ich mache das alles ehrenamtlich. Und diesen Stress tut sich keiner, ja, wer das nicht leidenschaftlich macht, weil das kannst du gar nicht bezahlen. Die Zeit kannst du nicht bezahlen, weil ich muss ja arbeiten auch dazwischen. Wenn ich die Zeit und die Kosten, die ich habe, zusammenrechne, das bekommst du niemals bezahlt. Aber ich will zumindest klarerweise bei diesen Touren habe ich meine Kosten, sage ich, okay, die teile ich auf euch, ne? Weil ich kann nicht meine Flugkosten, meine Hotelkosten bezahlen, damit ich euch da in die Tour reinbringe. Aber wenn ihr genügend seid, ne, und meine Kosten übernimmt, gerne bin ich dabei, begleite ich. Ich mache das gerne, weil ich auch fliege, sehr gerne fliege. Und aber verdienen tue ich da definitiv nichts. Ist nicht möglich. Also damit ich verdiene, das würde sich keiner leisten. Ja, die Kosten, wenn ich die Stunden da rechnen würde, die ich da investiert habe, meine Flugtickets, die ganzen Bookings, ja, das ist schon mittlerweile schon ein ganzer Stapel, bekommst du nicht hin.
Also kann man sagen, FlightQuest ist ein neutraler Schirm, unter dem diese ganzen Erfahrungen gesammelt werden, weltweit kann man sagen. Und dieses Fly to Troy, das ist dein persönliches Baby.
Richtig, genau, genau. Ich hoffe, dass dann jetzt demnächst, also Südafrika will sich jetzt demnächst da mit seiner eigenen Organisation da einbinden. Dann Kanada, aus Japan habe ich jemanden, der in Japan was organisiert. Heißt nicht, dass du jetzt von hier nach Japan fliegst, aber du kannst ja mit der Linie nach Japan fliegen und dort ein Cessna chartern. Und dann fliegst du mit denen in 5, 6, 10 Gruppen, ne, gemeinsam nach Hokkaido oder sowas, den Fuji anschauen.
Auch eine coole Idee. Also hört sich toll an und wie du sagst, jeder, der so eine Reise mal für den Verein oder für sonst unsere Hörerreise oder sonst wie organisiert hat oder auch die Air Lovers, die ja auch immer mal wieder Reisen veranstalten, die, ich glaube, da geht es jetzt bald nach Afrika, der weiß, was das für ein Aufwand ist und gerade dieser ganze organisatorische Kram da vorne, also wo finden wir Sprit? Das war auch in Polen bei uns das letzte Mal ein Thema, ne? Wo kriegen wir Mogas und so weiter? Wo schlafen wir? Also jeder, der das mitgemacht hat, weiß, das ist Stress und der ist in Geld eigentlich nicht bezahlbar. Von daher finde ich es cool, dass du es weiterhin so ehrenamtlich machst im Sinne von Selbstkostenbeteiligung und deine Kosten gedeckt. Das ist eine coole Sache.
Genau. Und ich will eben nicht nur, dass es mit dieser einen Reise bleibt, weil ich könnte auch sagen, so interessiert mich nicht. Ich will mich auf Türkei konzentrieren, Fly to Troy bleibt es, sondern ich wollte die anderen auch fördern, weil ich finde sowas einfach geil, weil das Ganze hat mit Italien begonnen, wie ich schon am Anfang erzählt hatte. Ich war so dankbar, dass Michael das organisiert hat und so dankbar, diese Information vorab zu bekommen, dieses Briefing, was sie gemacht haben und so weiter. Das hat mir viel Angst genommen, viel Stress genommen. Und jedes Mal, wenn wir gelandet sind, haben wir was getrunken, was gegessen. Okay, wie schaut der nächste Leg aus? Und genauso habe ich es auch gemacht. Und ich habe es auch mit auf der Reise Fly to Troy, ne, immer erzählt, ne, welche Leg erwartet uns, auf welchen Lufträumen müssen wir aufpassen, ne, was dürft ihr? Ne, ihr dürft von der Route abweichen in diesem Bereich, ne, könnt ihr euch austoben. Da gibt es das und das, jenes Sehenswürdigkeiten. Und alles halt so diese Kommunikation, das nimmt dir viel Stress weg und du startest und landest wie geschmiert.
Hast du denn jetzt zum Abschluss noch das, was wir so rausgehört haben, ist, es ist extrem anstrengend, in der Türkei zu fliegen als GA-Flieger. Meinst du, es ist machbar für jemanden, der alleine dahin fliegen möchte? Krieg ich das alleine hin?
Nein, leider nicht. Nicht zu dieser Zeit. Also ich wünsche, dass es irgendwann mal soweit wird. Ich bin in Kontakt mit den ganzen Piloten. Die Piloten sind in direktem Kontakt als Vereinigung mit der zivilen Luftfahrtbehörde. Aber bis jetzt bewegen die sich nicht. Man kann alleine fliegen, wenn man sich das alles antun möchte, die Bürokratie. Kann man aber alles machen. Ich bin auch gerne dabei, mitzuhelfen und dieses Handbuch, dieses Wissen zu vermitteln, was musst du machen, worauf musst du achten, wie musst du registrieren. Aber was ich den Piloten nicht wegnehmen kann, ist die Anfluggebühren. Die sind trotzdem bei 2.500 Euro. Die bleiben. Ja? Und warum bleibt es nicht bei uns so? Warum haben wir einen Rabatt? Will ich euch gerne hier verraten, auch an die ganzen Hörer. Es gibt eine Lücke in der zivilen Luftfahrtregulierung, AIP, ja, da ist eine Lücke, der sagt, also nicht AIP, das ist vom Flughafen, DHMI, ja, also wie Fraport, in deren Lücke heißt es, wenn es im Rahmen eines Olympischen Spieles, Festivals, oder eine Organisation stattfindet, ne, können wir Rabatte gewähren. So jetzt, wenn du alleine fliegst, kannst du dich nicht auf diesen hier berufen. Ja, dann bekommst du halt 2.500 Euro Anflugrechnung. Das ist übrigens nur Anflugrechnung, ne? Nicht Landegebühr. Anflug ist teuer. Und dann kommt Parken und dann kommt Handling und so weiter. Und dann bist du schnell mal alles los, was du hab und gut hast.
Da kann ich auch gleich eine Cessna oder so chartern, also hier so eine Citation.
Genau, genau. Und von daher berufe ich mich immer auf diese Lücke, weil wir sind ja mehrere Flugzeuge, Aber das alleine reicht nicht aus. Das heißt, du musst auch vor Ort beweisen, du nimmst an einem Festival teil. Ne? Und das organisiere ich auch jetzt gerade mit dem Kulturministerium. Weil die haben gerade ein Jahresfestival an einigen Orten und da versuche ich uns da reinzubringen. Sieht alles gut aus. Bin nächste Woche mit denen zusammen in Ankara wieder mal. Und ja, und diese Ausnahmen, ja, das erlaubt uns, dass wir das auch leisten können.
Wenn du von dieser ganzen Organisation gesprochen hast, 2 Jahre, jeden Tag, 24/7, also nicht nur so ein bisschen, könntest du dir vorstellen, wenn du öfter Reisen in die Türkei anbietest zukünftig, dass sich diese Bürokratie nicht mehr so starr anfühlt, dass das lockerer werden könnte? Also ich spreche jetzt extra im Konjunktiv.
Ja, definitiv, weil die haben ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, keine Erfahrung mit General Aviation. Und die haben immer dieses Bedenken, Luftraumverletzung. Das war eine Katastrophe. Luftraumverletzung, stell dir mal vor, Antalya, wo im Minutentakt Flugzeug landet und die sind verbunden mit ganz Europa. So, und wenn ein Luftraumverletzung ist, die müssen durchstarten, das heißt mehrere Flugzeuge müssen durchstarten, die Verspätungen rausschicken aufs Meer und rundherum und Warteschleifen und dann die ganzen Cancelled-Flüge in London, Paris, überall, das ist eine Kettenreaktion. Die sind sowas von, die wollen das gar nicht hören, General Aviation. Und, aber wenn wir das immer sauber durchziehen, dann gewinnen wir Vertrauen. Dass wir wissen, was wir tun, dass wir alles einhalten. Und da komme ich zu dem Punkt, ich habe über 55 Bewerbungen. Ich kann nicht alle aufnehmen. Ich gucke genau auf die Dokumente, auf die Erfahrung der Piloten. Das heißt, da muss schon gewisse Erfahrung dahinter stecken. Weil ich kann das Risiko nicht eingehen, dass irgendjemand unbewusst hier eine Luftraumverletzung macht oder irgendwas anderes macht. Deshalb sortiere ich die, filtere ich die aus. Kann ich nicht alle nehmen, sorry. Bisschen Erfahrung muss da sein. Also ich habe auch Piloten gehabt, die haben 10.000 Stunden, aber ich frage auch nach, was ist deine Erfahrung in den letzten 12 Monate? Und wenn dann steht 5 Stunden, sorry, das reicht nicht.
Schade, ja. Ich wollte immer schon mal mit einer türkischen F-16-Formation fliegen.
Kannst du ja machen, musst nur einen Luftraum verletzen, dann kannst du auch mit einer türkischen F-16 fliegen.
Eben. Ja. Ja. Und jetzt kommt das nächste Problem. Die Türkei, die Bürokratie, und das ist die Gefahr, ist ein reines Aktionismus. Also das heißt, es passiert etwas, dann kommt sofort eine Entscheidung für alle, die alle betreffen. Da ist vor vielen, vielen Jahren, hat man mir gesagt, Italiener, der nach Bodrum geflogen ist und der hat eine Luftraumverletzung gemacht mit seinem UL. Und dann haben sie gesagt, keine ULs mehr im türkischen Luftraum. Die gesamte UL-Szene wurde gegroundet. Wegen diesem einen Italiener, der hier eine Luftraumverletzung gemacht hatte. Das heißt, dieses Aktionismus, ne, anstatt zu sagen, okay, der hat einen Fehler gemacht, wieso bestrafe ich jetzt alle? Und deshalb, nach wie vor ist Aktionismus leider in der Türkei ein Gang und Gäbe. Aber wir haben durch diese Touren gewinnen wir Vertrauen. Und die Piloten, die am Boden sind, die türkischen Piloten, die sind intensiv in Verbindung, wie ich auch. Und wir versuchen eben, das so locker zu machen, sodass du dann, Johann oder Fritz, ja, oder ich, hey Mensch, ich schicke jetzt einen Flugplan und dann fliege ich einfach jetzt mit meiner Frau runter oder mit meiner Familie runter und will dann in Antalya Strandurlaub machen und meinen Flieger dort parken. Das sollte möglich sein. Das ist das Ziel.
Wow, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
Ja, ja, ich weiß, ob ich das überlebe oder erleben werde. Noch, ich bin ja 50, noch habe ich ein paar Jahre, aber ob ich das erleben werde, weiß ich nicht.
Gut, also ich sehe schon, du bist ein Pionier und du hast echt große Visionen und Ziele. Das finde ich großartig. Jetzt gehen wir mal von der Türkei weg. Wenn du für dein Fliegerleben mit allen Scheinen, die du noch machen möchtest und sowas, nochmal ein richtig großes Ziel hast, weltweit, wo würdest du echt nochmal unbedingt hinfliegen wollen?
Dann verrate ich euch mal, für 2026 plane ich nach Usbekistan, Taschkent. Ja, gibt es auch keine Flüge. Das ist geil dort, ja, das ist ein fantastischer Ort. Dann nach Dubai und Katar. Von Deutschland aus startend, kurzer Trip nach Ägypten, über die Pyramiden, 2-3 Tage dort und dann weiter nach Dubai, Katar. Und ich habe schon vorab ein bisschen nachgefühlt und wir würden sogar wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, Treibstoff vor Ort kostenlos bekommen für alle. Ja, also der Plan ist nicht nur die Türkei. Die Türkei ist natürlich faszinierend, ein facettenreiches Land und noch unentdeckt und unglaublich. Allein dieses Gefühl, rechts von dir vom Cockpitfenster guckst du raus und du siehst Syrien, ja, und du suchst an der mit Koppelnavigation an der Karte den Flughafen, guckst am Boden hin und so weiter und da betest du, ich hoffe, ich bin nicht in dem syrischen Luftraum drinnen. Und dann siehst du einen Fluss, ah, dieser Fluss, ja, den kenne ich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Allein dieses Abenteuer, Indiana Jones mäßig, ja, das ist einfach fantastisch. Also, aber ich will eben in Zukunft auch andere Länder entdecken und auch das Wissen weitergeben. Und ich fand das absolut spitze, mit anderen Piloten gemeinsam zu fliegen. Es war es wert. Jeder Stress, jede Minute war es wert. Wir haben so viele Freundschaften, so tolle Menschen, die dabei waren. Und ich freue mich schon auf die nächsten 3 Touren, die ich jetzt habe. 3.
Wahnsinn, du bist echt voll ausgebucht, ne? Das ist heftig. Also ich habe jetzt gedacht, na gut, okay, hast jetzt da mal eine Reise in die Türkei gemacht. Bist jetzt sehr engagiert, deine Lizenzen voranzutreiben, aber sich jetzt auch noch die Zeit zu nehmen, um weitere Touren auch aktiv zum einen mitzugestalten und auch daran teilzunehmen, das erfordert ja auch wirklich eine sehr gute Organisation deines privaten und auch beruflichen Lebens eigentlich, ne?
Ja, definitiv. Also ich bin froh, dass meine 3 Kinder alle erwachsen sind und ich muss mich nicht um sie kümmern. Meine Frau unterstützt mich da sehr in meinem Beruf. Ohne sie würde ich es unmöglich schaffen. Aber die Leidenschaft, ich denke, das Feuer kommt, die Energie kommt von der Leidenschaft. Ich liebe es zu fliegen, ich liebe es in Gemeinschaft zu fliegen, ich liebe es Abenteuer zu erleben und Neues zu entdecken. Und ich glaube, das ist mein Feuer, wo ich dann um 3 Uhr früh aufstehe und vom Rechner dann sitze und dann arbeite und die Routen und ja, ohne das würde es nicht möglich sein.
Man merkt dir dein Feuer richtig an. Von daher, für alle Leute, die sich dafür interessieren, mit dir mal in die Türkei zu fliegen oder irgendwo anders hin, wo finden die dich am besten?
Am besten flightquest.space oder flighttotroy. .com oder über Instagram flighttotroy.com oder Pilot Barbossa schreiben. Bin auch direkt erreichbar. Genau. Übrigens, Barbossa, der Name kommt deshalb, ihr seht mich hier durch die Kamera jetzt, aber die Hörer sehen mich natürlich nicht. Ich habe einen rötlichen Bart und wenn die Sonne scheint, werden meine Haare auch rötlich und mein Bart wird auch richtig so Barbossa-mäßig, ne? Barbossa. Und ich habe 8 Jahre lang war ich Baseball-Coach, ehrenamtlich. Und da haben mich die Kinder damals Barbossa genannt. Coach Barbossa. Und so ist mein Name Coach Barbossa geblieben. Ja? Und dadurch ist es jetzt Pilot Barbossa.
Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Teşekkürler, wie man so schön auf Türkisch sagt. Das ist so das Einzige, was ich hinkriege auf Türkisch. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Zava, für das Interview. Spannend zu hören. Ich hätte es mir nicht so kompliziert vorgestellt, in der Türkei fliegen zu dürfen. Vor allen Dingen mit 2 Jahren Planungszeit.
Genau. Obwohl ich 2 Jahre Planungszeit hatte, ich habe im Juli letztes Jahr 2024 begonnen, für 2025 zu organisieren. Und ich bin immer noch in der Organisation. Das heißt, 7, 8, 9, 10 Monate. Also fast ein Jahr jetzt für die zweite Tour. Obwohl ich die Connections habe, obwohl ich die Erfahrung habe. Es wird nicht weniger.
Nee, so hört sich's an. Ja. Sehen wir dich denn, treffen wir dich auf der Aero oder bist du da gerade auf dem Weg nach Ägypten?
Ich bin tatsächlich in Ägypten, aber ich bin auch auf der Aero, weil die ersten zwei Tage verpasse ich und dann lande ich und fahre dann sofort nach Ägypten mit dem Auto nach zur Aero. Bin auf jeden Fall
perfekt. Da. Seid dann ihr auch dort? Treffen wir uns da und trinken auf alle Fälle ein Landebier zusammen.
Definitiv. Soll ich euch was aus Ägypten was mitbringen?
Pyramide.
Ein Stück von der Pyramide. Ja, kann ich in den Flugzeug hineinschmuggeln. So. Oh Gott, nein.
Aber nicht, dass wir dich dann irgendwo im Knast rausholen müssen.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Ägyptische Gefängnisse sind nicht lustig.
Nein, definitiv nicht. Also davon lasse ich die Finger. Aber auf jeden Fall wird es ein spannender Flug, weil es wird zum ersten Mal für mich sein, dass ich mehrere Stunden übers offene Meer fliege, wo nichts, absolut gar nichts ist. Und bei Türkei, das war ganz kurz Griechenland zu Troja, ja, das ist ein Stück, sag ich mal, übers Meer, das ist nicht so lang gewesen. Du hast auch rechts, links auch Inseln immer wieder. Aber das wird dann ein Erlebnis sein, wenn ich dann von Kreta rüber Nordafrika übersetze.
Weißt du schon, mit welchem Flugzeugmuster du die Reise antrittst?
Nach Ägypten?
Ja.
WT9 mit dem Ultralight.
Ah, okay, alles klar.
Mit dem WT9. Schnell, hat einen Long Range. Ich habe 126 Liter drinnen. Und fliegt auch mit 122, 123 Knots konstant, mehr oder weniger. Und also der ist schon ziemlich flott mit Einziehfahrwerk.
Ja.
Geiles Teil, kann ich nur sagen. So.
Stimmt, dafür ist die Dynamic ja auch bekannt, dass sie so flott, sportlich und sparsam ist. Ne?
Genau. Die erste Tour 2025 in der Türkei mache ich mit der DA40. Da werde ich wahrscheinlich auch zwei Passagiere auch mitnehmen, die keinen Pilotenschein haben, aber die gerne an der Tour teilnehmen wollen. Günstig, ich spare mir ein bisschen was und die sparen sich ein bisschen was an Geld. Oder Piloten können auch teilnehmen. Ne? Als Co-Pilot können wir uns den Flieger teilen.
Mega.
Sparen uns beide Geld.
Auch das möglich. Ist gut. Stimmt, ja. Wir haben ja schon gesagt, das in Geld aufzuwiegen geht gar nicht.
Genau.
Da würden die Ersparnisse draufgeben.
So ist es. Ja, es hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben und ich hoffe, ich sehe euch dann auf der Aeromesse.
Definitiv. Ja. Natürlich, wir müssen ja ein Landebier schlürfen.
Ja, definitiv.
Eine Kalthopfenschale.
Ja. Und ich danke euch nochmal für das Interview, dass ich auch den neugierigen Piloten da draußen, die immer wieder mir Mails schicken und fragen über Instagram, über E-Mails, das ist vielleicht ein guter Podcast jetzt, Informationen gesammelt im Auto, während man fährt, auch zu hören, ne? Wie ist denn das Ganze?
Johann, für die Neugierigen, was Sava jetzt gerade angesprochen hat, die wenden sich dann wohin?
Gerne könnt ihr uns natürlich auf feedback@privatpilotenlounge.fm schreiben. Auch wir haben den Instagram-Kanal, da könnt ihr uns also auch erreichen. Und wir leiten auch alle Fragen, die bei uns ankommen, auch an Sava weiter, wenn ihr euch nicht direkt traut. Genau, schreibt uns einfach und dann gucken wir, dass wir so schnell wie möglich eine Antwort für euch bekommen.
So machen wir das.
Ja.
In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Sava.
Sava, ganz herzlichen Dank. War sehr schön.
Ihr Lieben, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Many Happy Landings, bleibt gesund, Blue Skies. Wir hören uns zur nächsten Folge und sehen uns vielleicht auf der Aero 2025. Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören und always many happy landings.